Ja, vor 3 Wochen habe ich euch da ein bisschen arbeiten lassen mit den Gruppenarbeiten. Heute wird es weniger Gruppenarbeit geben, aber kein weniger spannendes Thema hoffentlich. Wir haben uns damals mit Jesus, dem Selbstbewussten, auseinandergesetzt. Jesus, der Selbstbewusste. Und heute kommt Jesus, der Selbstlose. Ja, Stefan. Selbstbewusst oder selbstlos? Oder eine Kombination? Gehen wir mal rein und schauen, wie das irgendwie aufgeht. Und ich möchte euch ein bisschen ans Thema heranführen mit ein paar Fragen. Und nach jeder Frage gebe ich euch kurz Zeit, für euch zu überlegen, was ihr dazu denkt. Was ist denn Selbstlosigkeit? Was ist Selbstlosigkeit? Ihr müsst mir nicht die Antwort geben, einfach für euch. Kommt dir ein positives Beispiel von Selbstlosigkeit in den Sinn, als jemand dir oder sonst in deinem Umfeld selbstlos gewesen ist, jemandem selbstlos begegnet ist? Wie war das? Und was löst das Wort Selbstlosigkeit sonst noch so bei dir aus? Ist das nur positiv, schöne Gedanken, Gefühle oder vielleicht auch gewisse Bedenken, Vorbehalte, selbstlos? Wir gehen jetzt da mal nicht weiter drauf ein, das wäre sicher spannend, so zu hören, wo ihr gelandet seid in euren Gedanken, aber nehmt das einfach mal mit so ins Thema hinein. Wir schauen jetzt eben auf Jesus, nochmal Jesus, und schauen uns auch ein paar konkrete Situationen aus der Bibel an, wo wir die Selbstlosigkeit finden. Und zwar als erstes Markus 6. Und zwar ist Jesus da, hat seine 12 Jünger zu zweit ausgeschickt. Sie hatten einen intensiven Einsatz sozusagen, kommen dann zurück und zusätzlich erfährt Jesus, aber auch die Jünger, dass ihr Freund Johannes der Täufer geköpft worden ist. Ein schwieriger Moment, da ist Trauer und andere Gefühle und dann heißt es da im Text: Und er sprach zu ihnen, also Jesus sprach zu seinen 12 Jüngern, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren, und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen, und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Und aus dieser Predigt oder aus diesem Zusammentreffen mit diesen vielen Leuten kommt dann die Vermehrung von Brot und Fisch, wo er 5000 Männer und dann noch Frauen und Kinder dazu genährt hat oder sie zu essen gegeben haben. Und wie zeigt sich nun hier die Selbstlosigkeit? Eigentlich ist Jesus ja eben geschockt über den Tod von Johannes. Eigentlich ist er traurig. Eigentlich möchte er sich Zeit nehmen zum Verarbeiten. Das heißt, in der Matthäusstelle, die über das Gleiche spricht, heißt es explizit, wie auch er alleine sich Zeit nehmen will. Und dann kommt es doch anders. Die Leute sind noch vor ihm am anderen Ufer und schon wieder ein Riesenauflauf. Und was macht das mit Jesus? Es heißt hier, sie jammerten ihn, weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Und für Jesus heißt das in diesem Moment hier, er hat Mitgefühl, er ist betroffen über den Zustand. dieser Menschen, die also orientierungslos sind, die keinen Hirten haben, und er geht bewusst auf sie zu, er lässt sich auf sie ein, er beginnt zu predigen und später eben speist er sie auch mit diesem Broten und Fischen. Ein anderes Beispiel, Johannes Evangelium. Das ist zu schnell gegangen, da habe ich ja gar keinen Vers eingeblendet, da erzähle ich es mir, genau. Wir sind da in den letzten Tagen vor dem Passafest. Jesus ist zurück in Jerusalem und er weiß, was auf ihn zukommen wird in den nächsten Tagen. Viel Leiden, der Tod, ein schwieriger Tod, schwierige Tage, und trotzdem wäscht er seinen engsten Freunden die Füße. In einem Moment, wo wir denken, oder wo es wahrscheinlich uns, wo es mir so gehen würde, dass ich denke, ah, jetzt bräuchte ich ein bisschen Zuspruch und Trost von den anderen, Ermutigung, da widmet er sich ganz seinen Freunden und geht auf die Knie, wäscht ihnen die Füße. Selbstlosigkeit. Und kurze Zeit später, wir lesen das dann im Johannes 17, bietet er länger für seine Freunde, für seine Jünger. Sei es da, er betet für Bewahrung vor dem Bösen, er betet für geistliches Wachstum, für Einheit. Also wiederum auch hier, Jesus denkt im Moment, wo er selbst herausgefordert ist, an seine Freunde, steht für sie ein. Er weiß, was auch sie erwarten wird, dass viele sterben werden, dass viele als Märtyrer sterben werden. Er betet und ringt für sie in diesem Moment. Und dann das dritte Beispiel, dieser Text aus dem Philipper. Man spricht da vom Christus-Hymnus, das Christuslied. Es ist wahrscheinlich eben wirklich ein Lied gewesen, das die ersten Christen damals gesungen haben. Und ich lese euch da einen kurzen Abschnitt daraus vor, den ihr auch seht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raum, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Jetzt die Frage an euch, wo sehen wir hier die Selbstlosigkeit von Jesus? Also jetzt, diesmal dürft ihr antworten, es ist nicht nur zum Denken. Ihr dürft laut denken. Wo seht ihr hier die Selbstlosigkeit von Jesus? Er war gehorsam, ja. Jesus war gehorsam.
Er hat sich erniedrigt.
Er hat sich erniedrigt.
Er
hat Knechtgestalt angenommen. Genau.
Er verließ die Göttlichkeit und wurde Mensch.
Er verließ die Göttlichkeit und wurde Mensch, genau. Er entäußerte sich.
Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein.
Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich. Und was glaubst du, was das heißt? Ist das eine holprige Aussage, vielleicht dachte ich in der Vorbereitung.
Ich glaube, dass
er hat über seine Göttlichkeit hinaus gesehen. Irgendwie er hat nicht daran festgehalten, er hat diese Göttlichkeit oder das Gottgleichsein losgelassen, im Wissen, dass es ihm nicht, dass er nicht zu kurz kommt. So.
Ich glaube, das stimmt auch in seinem Zustand. Ich hätte es eher so verstanden. Ein Raub wäre ja wie etwas Illegales. Er macht etwas oder er reißt etwas an sich, was gar nicht ihm gehört. Und eigentlich war er so sicher, ich bin Gott. Also wenn ich sage, ich bin Gott, dann stehle ich nichts, dann ist das kein Raub. Und im Bewusstsein, dass er eigentlich Gott ist, wurde er eben Mensch. Und das nicht, er wusste es eigentlich gar nicht, ja, ich gehe mal schnell auf die Erde oder so. Nein, eigentlich wusste er, dass er Gott ist. Er glaubte, es steht ihm zu, das ist so. Ja, ich denke so, ihr habt da ganz gute Wörter herausgepickt. Vielleicht man kann sie in zwei Etappen aufteilen, die Selbstlosigkeit. Einerseits ist es die Menschwerdung, ein Gott oder Gott wird Mensch. Und das Letzte dann, dieser Jesus geht ans Kreuz und lässt nochmals los. Er wird ja da auch bespottet, verspottet und so. Sie sagen sie, ja, wenn du Gott bist, steig vom Kreuz herunter. Und das wäre so gewesen. Aber die haben eigentlich erkannt, wie es ist. Jesus hätte noch in dem Moment vom Kreuz herunterkommen können. Aber nein, er blieb bewusst oben, weil er wusste, ich muss sterben. Ich will auch in dem Sinn für die Menschen sterben und das durchhalten. Er erniedrigte sich, er wurde wirklich so etwas von unansehnlich. Das heißt es im Jesaja 53, er sah so schlimm aus, dass die Menschen vor ihm das Gesicht verbargen. Da war nichts Attraktives sozusagen an ihm. Und er hielt das einfach aus, dieses Nichtsein, Unansehnlichsein. Und die ganze Schuld der Menschen auf sich zu nehmen. Ja, diese drei Beispiele von Jesus, was lösen die bei uns aus? Vielleicht Dankbarkeit, Staunen, Begeisterung. Wow, Jesus, du bist so selbstlos. Du hast so genial das vorgelebt. Vielleicht aber auch die Frage, was heißt das jetzt für mich? Wo führt denn das hin? Führt mich das gerade ins nächste Burnout, wenn ich jetzt das ihm nachmache und selbstlos bin? Und diese Frage der Nachahmung, die stellt sich uns wirklich. Wenn wir da nochmal zurückgehen zum Philipper-Text, das sind die Verse, die direkt vor dem vorherigen Text kommen, und da spricht Paulus zu den Philippern als Gemeinde und sagt, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und dann kommen die Verse, wie er sich da entäußert hat, wie er den Himmel verlassen hat. Also, klarer geht es von Paulus her nicht. Er sagt, seid genau so gesinnt, wie es Jesus war. Bang! Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr für uns. Wir müssen uns aufgeben, wir müssen für andere da sein. Wir müssen wirklich. Mich hat das bewegt im Vorhinein. Es ist ja so klar zum einen. Und doch sehen wir, vielleicht bei uns, kennen wir das aus unserer Geschichte, oder es gibt immer wieder Beispiele um uns herum, wo wir hören, Leute, die sich verausgabt haben und das nicht gut geendet ist. Burnout eben ist so ein Stichwort. Irgendwelche Formen vom Ausbrennen, von Erschöpftsein, von nicht mehr mögen, von überfordert sein, leer sein. Und hier kommt nun, und das hat mich selbst begeistert, und das war nicht von mir selbst eingefädelt, kommt das Spannende, dass wir vor 3 Wochen über selbstbewusst gesprochen haben. Jesus, der Selbstbewusste. Weil ich glaube, wir können nur ganz selbstlos sein, gesund selbstlos sein, wenn wir auch gesund selbstbewusst sind. Und ich bin so froh, dass wir uns mit Jesus, diesem Selbstbewussten, beschäftigt haben. Was haben wir dann gelernt? Wir haben ja so 2 Bibeltexte miteinander studiert, und der eine ging über die Frau, die frisch ertappt wurde beim Ehebruch und die dann von den Schriftgelehrten zu Jesus gebracht wurde. Und dann haben sie so ohne Unterbruch auf Jesus eingesprochen. So, was meinst du dazu? Sag jetzt mal, was würdest du machen? Und Jesus ließ das wie abprallen und sich nicht in eine Ecke drängen. Er widerstand dieser Forderung der religiösen Elite. So, sag mal, was denkst du da? Jetzt haben wir dich dann in der Falle. Und er blieb stark. Er ging nicht auf ihre Forderung ein. Und darüber hinaus gab er der Frau und den Schriftgelehrten die Chance auf Herzensveränderung. Das haben wir dann auch noch gesehen. Und das zweite Beispiel war in Kapernaum, wo Jesus ganz viele Leute heilte und befreite, und dann kamen immer mehr Leute spät in der Nacht, und am nächsten Morgen wäre das naheliegend gewesen, so, jetzt geht's weiter, wenn schon mal das Momentum da ist, wenn schon mal jetzt die Leute zusammenkommen und sie Jesus begeistert zurufen und ihn am liebsten zum König machen würden, ja, da könnt ihr doch bleiben und das genießen und sich hochpushen lassen. Da geht er spazieren, beten, kommt nicht mal zurück, weil er vom Vater im Himmel den Impuls empfängt, geh weiter, du musst noch in weiteren Städten predigen. Und da haben wir gelernt, dass die Absprache mit dem Vater ihm Orientierung gab, ihm Prioritäten gab, zeigte, was sein Auftrag ist, aber auch zeigte, was nicht sein Auftrag ist, wo Grenzen sind. Und so hatte Jesus auch die Kraft, Menschen zu enttäuschen, Erwartungen nicht zu erfüllen. Jesus klinkte sich aus, gönnte sich eine Pause, tankte beim Vater, vielleicht auch in der Natur, auf. Das ist so wichtig zu wissen im Zusammenhang mit Selbstlosigkeit. Sonst kippt es in eine ungute Seite, wenn wir denken, ich muss ja, ah, da ist noch eine, oh, du hast auch noch gerade eine Not. Und da kommt ein Riesenstress und hat das Gefühl, ich kann nirgends Nein sagen. Aber wir haben Jesus als Beispiel der Enttäuschungen der Menschen in Kauf nahm und sagte, es ist nicht jede Not mein Auftrag. Und das ist wirklich ein entscheidender Schlüssel, dass wir mit dem Vater im Himmel verbunden sind und das Gespräch suchen. Weil Selbstlosigkeit bedeutet nicht, dass wir in jeder Situation uns aufgeben und für andere da sind. Wir brauchen die Führung durch den Heiligen Geist. Bei Jesus sehen wir wirklich beides. Bei der Speisung der 5000, die wir angeschaut haben, dort unterbricht Jesus sein Trauern und seine Pause, die er sich eigentlich gönnen wollte. Und ich gehe davon aus, der Impuls war da, jetzt ist es trotzdem Zeit für diese Schafe ohne Hirten. Geh und wende dich den Menschen zu. Und umgekehrt in Kapernaum eben, waren auch so viele Bedürfnisse da und er lief davon. Es hat wie beides Platz bei Jesus. Also, das Rezept oder die Regel ist nicht, sei immer selbstlos, geh jeder Not nach. Wenn es eine Regel geben sollte, ein Rezept, dann eher sei immer abhängig, bleibe immer im Gespräch mit dem Vater, höre immer auf den Heiligen Geist. Und was auch wichtig ist, dein und mein Entscheid, jemandem zu helfen, ist immer wieder freiwillig. Es heißt da im Philippertext, er entäußerte sich selbst oder er erniedrigte sich selbst. Und das heißt nicht, er wurde entäußert. Der Vater entäußerte ihn so schnell mal. Kommst du, Jesus, jetzt gang mal auf die Haut. Er entäußerte sich selbst. Er konnte Ja oder Nein sagen. Und so können auch wir immer wieder die Entscheidung treffen, helfe ich, diene ich, oder ist hier eine Grenze, ist hier auch mal nicht mein Auftrag. Und so können wir auch nicht Selbstlosigkeit einfordern, wie die Liebe überhaupt nicht in der Ehe oder sonst. Ich kann nicht sagen, Holger, sei jetzt mal ein bisschen selbstlos. Das geht nicht, weil Selbstlosigkeit muss freiwillig bleiben. So wie Liebe freiwillig bleiben muss. Und so möchte ich schon fast zum Ende kommen mit ein paar Fragen wieder. Ich habe heute viele Fragen, hoffentlich auch ein paar Antworten. Ihr könnt euch einfach die Frage stellen, gehe ich einer Not nach, helfe ich jemandem, wenn, oder, und dann die verschiedenen Sätze da, um Erwartungen zu erfüllen oder Menschen zu gefallen. Oder diene ich, weil es menschlich gerade so naheliegend aussieht, wie bei Jesus in Kapernaum. Ja, jetzt sind die Leute da, jetzt komm Stefan, jetzt kannst du nicht Nein sagen. Ja, doch, vielleicht schon. Vielleicht ist noch nicht Zeit, König zu werden oder so König zu werden, wie die Menschen denken. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, König zu werden, aus der Sicht von Jesus. Oder diene ich, weil ich habe es mal so geschrieben, keine Pause wert bin. Ich meine damit, ja, ich bin jetzt auch nicht so, bin halt nicht so viel wert. Ich kann nicht da zugunsten von Ruth, kann ich mich jetzt schon aufopfern. Ich muss nicht so zu meiner Gesundheit schauen. Bin es ja nicht so wert. Also laut sagen würde das ja wahrscheinlich niemand so. Ich bin es ja nicht wert. Ja, ich bin der kleine Stefan oder die kleine, wer auch immer. Aber denken vielleicht schon und handeln danach. Diene ich nur, weil ich meinen Wert nicht sehe? Oder diene ich, weil ich irgendwie, vielleicht nicht gerade bewusst, aber unbewusst, doch eine Gegenleistung erwarte? Ja, irgendwo dann verdankt zu werden oder geehrt zu werden oder irgendwann später, dass mit mir jemand etwas zurückgibt. Das passiert so schnell. Ein bisschen bestätigt werden, geliebt werden. Ja, hast du gesehen, er hat geholfen. Und das ist schön, wenn wir einander Danke sagen, wenn uns jemand dient und hilft. Aber es ist gefährlich zu dienen, um das zu erhalten von den anderen. Welche, oder gibt es eine von diesen Gefahren sozusagen, Versuchungen, wo du reinrastest, oder kannst du in den drei Punkten am Schluss deine eigene Formulierung haben, warum dienst du manchmal, wenn du merkst, es ist gar nicht so gesund? Und wenn das deine Versuchung ist, was könnte dir dann eben helfen? Welche Überlegung könnte wie so den Schalter umlegen? Hey, ich bin wertvoll. Ich will nicht einfach Raubbau betreiben mit mir. Oder na, eben, Jesus hat auch mal Menschen enttäuscht. Ich darf auch mal Menschen enttäuschen. Was ist das, was dir helfen würde? Ich werde euch dazu 1-2 Minuten Zeit geben, euch aber vorhin noch dieses Bild einblenden. Ich bin gar nicht ganz sicher, was der häufigste Begriff bei uns ist. Kaskadenbrunnen oder Stufenbrunnen oder wie sagen wir dem? Irgend so, der mehrstufige Brunnen. Ne? Und das Phänomen hier ist ja, die obere Stufe, dieses Becken muss zuerst voll sein, bevor es überläuft. Und dann muss die nächste Stufe wieder voll sein, bevor sie überläuft. Und so werden die Becken nicht austrocknen. Wenn sie erst aus dem Überfluss geben, was sie schon empfangen haben. Das ist einfach ein anderer Zugang, optisch für die, die mehr über die Bilder schaffen. Uns füllen lassen, auftanken, Nein sagen können, das kann alles dazu dienen, das Gespräch mit dem Vater suchen, uns von ihm lieben lassen, das kann dazu dienen, dass dieses Wasser, dieser Wasserpegel steigt, bis wir überlaufen. Und dann werden wir auch nicht nur einen Sprint machen, sondern dann werden wir marathonmäßig selbstlos sein können, wenn wir immer wieder uns auffüllen lassen und überlaufen. Jesus, wir sagen in dieser Serie, dass der Aufblick auf dich, dass wir, wenn wir dich anschauen, dass das uns verändert, dass uns das gut tut, uns hilft. Und mir hilft der Blick auf dich als den Selbstbewussten und auf dich als den Selbstlosen. Ich danke dir, hast du das so wunderbar vorgelebt. Es gibt keine krassere Selbstlosigkeit als diesen wunderbaren Himmel zu verlassen, zu uns zu kommen und am Schluss sogar noch am Kreuz zu enden. Aber es gibt auch kein eindrücklicheres Selbstbewusstsein, als hinzustehen und einfach zu ruhen, nicht irgendwo gereizt zu reagieren aus dem Moment heraus, sondern liebevoll, aber klar. Und du siehst uns, wo wir stehen, du siehst, wo wir vielleicht versucht sind, falsch selbstbewusst oder falsch selbstlos zu sein, ungesund. Und wir bringen dir genau, was wir nun erkannt haben bei uns, wo wir dich brauchen, wo wir uns Veränderung wünschen, wo wir dich darin suchen wollen, wo wir dieses Verbundensein mit dir suchen, diese Absprache, diese Führung. Du willst uns helfen, unterscheiden zu können, trennen zu können, was zu uns gehört und wo unser Auftrag aufhört. Bitte schärfe unsere Wahrnehmung, bitte schärfe unseren Geist, dass wir das sehen und verstehen können, Tag für Tag, Situation für Situation. Und mach uns frei von so frommer, religiöser Selbstlosigkeit, um irgendwie bei dir Eindruck erwecken zu wollen oder bei Menschen Liebe sozusagen kaufen zu wollen. Mach uns frei davon. Das hilft uns nicht. Stärke du uns zu innerst, bestätige du uns zu innerst, dass wir wissen, wir müssen gar nicht mehr zu lieben. Wir sind schon geliebt. Und weil wir geliebt sind, können wir dienen. Aber wir dienen nicht, um Liebe zu erhalten. Danke vielmals. Du bist gut und dir wollen wir folgen, deinem Beispiel. Wir brauchen dich aber. Brauchen deinen Geist. Gieß deinen Geist aus und diese Liebe in unsere Herzen.
Jesus, Jesus, your silence fades.